Liebe Festtagsgemeinde, was ist Ihr Auto wert? Wer weiß das aktuell? Jetzt kein Neupreis, das wissen wir Männer vielleicht noch so halbwegs. Was ist Ihr Auto noch wert? Vielleicht fragen wir uns das manchmal, lohnt es sich, den noch zu verkaufen oder fahren wir ihn bis zum Schluss? Was ist das Ding noch wert? Die Frage haben wir uns vielleicht schon mal gestellt, aber was ist Ihr Autoschlüssel wert? Geschätzte 20, 30 Euro vielleicht. Je nach Fabrikat ist vielleicht auch ein bisschen teurer, aber wenn Sie dringend los müssen und der Autoschlüssel fehlt, was wären Sie dann bereit zu zahlen, damit er wieder da ist? Das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich mehr, als er tatsächlich wert ist, weil der Wert gerade gestiegen ist. Warum? Weil Sie eine Not haben. Sie haben den Notdruck im Nacken, ich muss jetzt los, ich habe einen wichtigen Termin, jemand wartet auf mich, ich muss jemand helfen, ich kriege Ärger, wenn ich nicht pünktlich da bin und dieses Ding ist einfach nicht zu finden. Und warum ist er nicht da, hilft mir auch nicht weiter, Hauptsache er ist wieder da. Was zeigt uns das? Dinge, die sehr wertvoll für uns sind in einem entscheidenden Moment, verlieren wir schnell aus dem Blick. Und erst, wenn wir sie vermissen, werden sie wieder wertvoll. Ich hätte auch fragen können, was ist Ihre Frau oder Ihr Ehemann wert? Und wenn ich das nicht öffentlich fragen würde, würden die Angaben vielleicht schwanken, je nach Tagesform. Im Zweifel natürlich unbezahlbar, würde ich auch sagen, und das meine ich auch so. Aber so in der inneren Rechenlogik wechselt vielleicht der Kurs hin und wieder, je nachdem, wie viel Sonnenschein gerade im Leben ist oder im eigenen Herzen. Okay. Was ist diese Bibel wert? Ich habe eben nachgeschaut. 12,90. Also die ist nicht mehr, die ist schon benutzt. Ich weiß nicht, wer gibt mir 6 Euro dafür? Nein, das ist keine Versteigerung. Ich höre schon auf. Diese Bibel, die hat schon ein bisschen mehr erlebt. 50 Cent vielleicht, 1 Euro. Was ist die Bibel wert? Ich hatte gerade ein Gespräch vor einigen Tagen mit einem ganz lieben russlanddeutschen Bruder, Mitte 50, noch in der Sowjetunion aufgewachsen und auch Teil seines Erwachsenenlebens dort gehabt. Und er fragte mich, wir saßen zusammen und ich saß etwas niedriger und legte die Bibel auf den Boden. Er meinte, du darfst doch die Bibel nicht auf die Erde legen. Ich, warum nicht? Ich meine, ich würde nicht die Füße draufsetzen oder so, das würde sich irgendwie falsch anfühlen, aber warum darf ich sie nicht auf die Erde legen? Und er erzählte dann, wie in der Sowjetunion die Bibeln halt auch wirklich, was das Geld betrifft, ganz anderen Wert hatten, selten waren, schwer zu bekommen waren. Und er berichtete dann, wie ein Bruder, mit dem er viel zu tun hatte, seine Bibel hatte, in Leder eingebunden, ein ganz besonders schönes Exemplar, und sie wurde dann immer wieder in ein Samttuch eingewickelt, an eine besondere Stelle gelegt und man musste sich vorher die Hände waschen und schön abtrocknen, bevor man überhaupt an diese Bibel ran durfte. Und daraus entwickelte sich eine Diskussion, was ist wertvoll? Ich meine, ich kann das nachvollziehen, wo eine Bibel knapp ist, da pflege ich sie nochmal ganz anders. Aber was ist die Bibel erstmal faktisch wert? Ja, 12,90 ist der Kaufpreis. Der Herstellungspreis ist nur ein Bruchteil davon. Und je nach Auflage sinkt der immer weiter. Was ist diese Bibel erstmal? Bisschen Papier und Pappe. In unserer Industriezeit letztlich ein paar Cent wert, im Zweifelsfall. Aber das ist ja nicht der reale Wert der Bibel. Wir kennen solche Rechenbeispiele, was ist ein Mensch wert? Und dann werden die einzelnen chemischen Bestandteile auseinandergerechnet oder vielleicht noch die Organe, die man verhökern könnte. Und dann hat ein Mensch einen Wert von ein paar Euro oder vielleicht ein paar 10.000 Euro, aber faktisch würden wir immer sagen, ein Mensch ist ja nicht in Geld aufzuwiegen. Und so ist auch diese äußere Verpackung nicht besonders viel wert. Und wenn sie heute kaputt geht, wir sagen, wir sind in dieser Luxussituation, ich habe noch 5 andere im Regal, ist nicht so schlimm. Aber was ist das, was hier drin steht und was es bedeutet? Was ist das wert? Das ist das Entscheidende. Und darüber versuchte ich auch mit dem Bruder zu verhandeln. Ich meinte, du, jetzt hier im Jahr 2018 in Deutschland ist dieses Papier, diese Pappe nicht viel wert. Das ist nichts Besonderes. Und es ist nicht schlimm, wenn ich es auf den Boden lege und wenn hier mein Deckel abgeht, noch hält er ein bisschen Und wenn ich in 4 Wochen mich davon trenne, dann hält sie vielleicht nochmal 2 Monate und hole ich mir irgendwann eine neue. Oder nehme eine aus dem Regal. Das ist nicht schlimm. Aber was wertvoll ist und was wir ehren sollen, was wir nicht auf den Boden legen sollten im übertragenen Sinne, das ist das, was hier drin steht. Das, was es bedeutet, das ist wertvoll. Und das ist tatsächlich unbezahlbar. Und ähnlich wie mit dem Beispiel mit dem Autoschlüssel, erkennen wir manchmal den wahren Wert erst wieder, wenn wir etwas vermissen. Oder wir erkennen den Wert dann, wenn wir einen Mangel hatten und dieser Mangel wird jetzt gestillt. Wenn ich geistlich stehen geblieben bin, weil ich lange Zeit durch Situationen geführt wurde, an Stellen war, wo es keine geistliche Nahrung gab. Und ich hatte eine lange Hungerszeit, ich habe mich schon längst an den Hunger gewöhnt. Und dann bekomme ich wieder geistliche Nahrung, dann gibt es richtig was zu essen. Und dann merke ich erst, was für einen Mangel ich hatte. Ja, irgendwie hat immer was gefehlt und irgendwas war falsch. Ich konnte es aber nicht wirklich greifen. Warum? Weil ich vielleicht überhaupt noch gar nicht so weit geistlich reifen konnte, dass es greifbar wurde. Oder vielleicht bin ich auch geistlich so abgestumpft oder abgestumpft worden oder habe mich abstumpfen lassen, dass ich es gar nicht mehr gemerkt habe. Und dann, wenn es auf einmal was zu essen gibt, dann merke ich, wow, ich bin total ausgehungert gewesen. Und ich bin es eigentlich immer noch. Aber jetzt habe ich den Geschmack schon im Mund. Jetzt weiß ich wieder, wie es ist, etwas zu essen. Ich darf vielleicht ergänzen zu dem Vortrag über die Geschichte der BEG 3 kurze Sätze erzählen über meine Geschichte mit der BEG. In der Gemeinde, in der ich zuvor war, da sagte ich mit einem lieben Bruder, der heute auch da war, der auch damals in der Gemeinde war, wenn der Pastor dieser Gemeinde predigt, also der ehemaligen Gemeinde, dann kann man noch so ein bisschen was mitnehmen. Wenn da jemand anders auf der Kanzel ist, dann muss man irgendwie diese 20 Minuten durchhalten, bis es vorbei ist. Und dann waren wir das erste Mal in Hannover am alten Flughafen. Und das war eben diese Situation, wenn man lange, lange Zeit nichts gegessen hat und auf einmal isst man was und merkt, das ist also Essen, Moment. Und wir gingen immer wieder hin und waren 5-6 Mal vielleicht in der BEG und saßen dann wieder zusammen und über die Situation zu diskutieren, können wir hier noch bleiben, wo wir sind, sollten wir gehen, gehen wir nach Hannover oder doch nicht? Und wir stellten fest, es gab noch niemals in unserer jetzigen Gemeinde etwas zu essen. Das war nur eine Karikatur von Essen. Das war wie Esspapier. So, ja, ich habe was im Mund, ich kaue auch was, ich spüre was, aber das hat überhaupt gar keinen Nährwert. Das ist überhaupt gar nichts, was mich erhält, was mich wachsen lässt. Und da haben wir erst gemerkt, wie groß dieser Mangel ist. Und da haben wir auch gemerkt, es muss etwas passieren. Und ihr Lieben, diese Situation erleben wir häufig, weil wir sie häufig erzählt bekommen von Geschwistern, die genau das erlebt haben. Jahrelang nichts zu essen oder im schlimmsten Fall Giftbrühe statt gutem Eintopf. Giftbrühe statt gutem Eintopf. Und so kann ich einerseits Christ sein, wirklich Christ sein, aber mir niemals sicher sein, ob ich es wirklich bin. Warum? Weil mir die Essenz dessen, was hier drin steht, fehlt. Weil ich keine Prüfkriterien habe. Bin ich richtig? Habe ich wirklich eine Beziehung zu Gott? Wie lange hält die? Wann schmeißt er mich raus? Was ist geistlich richtig? Was ist geistlich falsch? Wenn ich keine Kategorien kennengelernt habe, wenn ich nichts an die Hand bekommen habe, um das selbst zu prüfen, schwimme ich dauernd hin und her. Ich kann ein Christ sein, ja. Ich habe wirklich die Kernpunkte des Glaubens verstanden und ich habe ein neues Leben bekommen. Ich habe auch Heiligen Geist bekommen. Aber es geht nicht voran, weil ich künstlich klein gehalten werde oder weil ich vergiftet werde. Und die Situation des Vergiftens ist eine relativ normale für Christen, dass wir in die Gefahr kommen, vergiftet zu werden. Und so war es auch bei den Kolossern, an die Paulus schreibt in unserem Predigttext. Sie lebten in einer pluralen Gesellschaft, könnte man sagen. Sie waren mit verschiedensten Einflüssen konfrontiert. Und auch in diesem Sinne können wir uns ihnen doch ganz nah fühlen. Und im Kapitel 2, wovon wir ja nur einen Teil jetzt wirklich studieren können, aber wir wollen das Gesamtbild so ein bisschen in den Blick kriegen, warnt Paulus die Kolosser vor zwei zentralen Strömungen. Nämlich einer ganz weltlichen Strömung, die wird im ersten Teil von Kapitel 2 behandelt, nämlich den Philosophien. Die Philosophien, die Glaubensinhalte ergänzen und ersetzen wollen. Die direkte Konkurrenz sind. Und das kennen wir. Wir kennen die permanente Auseinandersetzung mit Philosophien, Ideologien und all diesen Konstrukten, die Menschen sich ausdenken, um die Welt zu erklären und auch um die Welt zu verändern. Nach ihren persönlichen Ideen. Das war der eine Strang. Und das andere, das war der religiöse falsche Einfluss. Hier besonders aus dem jüdischen Background. Verschiedene Strömungen aus dem jüdischen Hintergrund, die Kolosser beeinflusst haben und letztlich bedroht haben. Wie kann das sein? Wie kann es sein, die Kolosser waren doch eindeutig Christen? Und trotzdem lassen sie sich beeinflussen von dem, was auf sie einschrieb. Hey, das kennen wir doch. Das ist ganz normal. Das ist eine ganz reale Gefahr und eine ganz alltägliche Gefahr. Und wahrscheinlich noch eine ganze Ecke mehr als die Kolosse haben wir damit zu tun. Warum? Weil es viel mehr Einflüsse heutzutage gibt. Viel mehr falsche Konzepte, die viel feiner gegliedert sind, viel besser verpackt sind. Und wir brauchen nicht an bestimmte Orte dafür zu gehen. Wir holen unser Smartphone raus, bauen unseren Laptop auf oder unser Tablet und alles kommt ins Wohnzimmer. Und das meiste davon nennt sich irgendwie christlich aus dem religiösen Segment. Es nennt sich doch alles christlich. Wir hatten gestern eine Veranstaltung in Thüringen und haben auch gesagt, es gibt kein Copyright auf das Label christlich. Gibt es nicht. Jeder und alles können sich christlich nennen, ohne dass das bestätigt wird. Ja, und das war die Herausforderung der Kolosser, in ihrer Stadt, in ihrer Region präsent zu sein, sich nicht zu verstecken in ihrer Gemeinde. Bei uns hat sich inzwischen der Begriff Bethaus-Ghetto eingebürgert. Da sollen wir uns eben nicht verstecken, in der Gemeinde und am besten noch in unserem Neubauviertel, wo wir alle aufeinander hocken und glucken und wir freuen uns, wenn an der Uni auch nur Christen sind. Nein, dafür sind wir hier nicht auf Erden. Wir sind hier auf Erden, weil wir dienen sollen und weil wir in der Welt sein sollen und uns nicht vor der Welt verstecken sollen. Und so sind wir automatisch damit konfrontiert und so waren es die Kolosser auch. Und die Kolosser waren im Kontakt auch mit Juden, natürlich. Die Kolosser waren im Kontakt mit Leuten, die der Philosophie angehangen haben. Was ist aber wichtig, wenn wir in diesem Kontakt sind und wir sollen den ja haben mit den Menschen? Dass wir diesen unbezahlbaren Schatz, der hier drin ist, immer weiter verinnerlichen. Weil dann wird uns das immer weniger anfechten. Dann wird uns das immer weniger durcheinander bringen. Dann wird uns das immer weniger gefährlich sein. Aber umso weniger ich das verinnerlicht habe, umso weniger ich Warum-Fragen beantworten kann. Warum glaubst du das? Das steht in der Bibel. Ja, da steht irgendwie so ein Vers, aber warum bedeutet das, was du da meinst? Umso mehr wir danach streben, diese Warum-Fragen zu beantworten, umso weniger sind diese falschen Einflüsse, diese radikal falschen Einflüsse gefährlich. Umso mehr können wir sie entwaffnen, umso mehr können wir sie aufdecken, umso mehr können wir das tun, was wir tun sollen, nämlich einen geistlichen Kampf führen. Und den führen wir niemals gegen Menschen, aber gegen solche Ideen und Konstrukte, gegen falsche Lehren, gegen falsche Philosophien. Das ist der Kampf, den Menschen zu lieben, aber diese Gedankengebäude zu zerschlagen. Und dazu müssen wir hier drin immer fester sitzen und dann brauchen wir auch keine Angst vor der Auseinandersetzung haben. In Kolosse war es ein reales Problem, so wie Paulus es hier anspricht. Er sagt, so lasst euch von niemanden richten. Und richten, das ist unser erster Vers, und richten bedeutet eine zutreffende Verurteilung aussprechen. Sozusagen eine Überführung. Also lasst euch von niemand überführen, wo es überhaupt gar nichts gibt, von dem ihr euch überführen lassen könnt. Das kann ich nur mitmachen, wenn ich mich total hab verwirren lassen. Alle Erkenntnisse und Kategorien entweder noch gar nicht habe oder durcheinander geworfen habe. Er sagt zwei Verse weiter, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Wir könnten es etwas anders übersetzen. Lasst nicht zu, dass euch jemand in dem Wettkampf disqualifiziert. So könnte man es übersetzen. Was meint er? Den Glaubenskampf. Er fragt zwei Verse weiter. Warum lasst ihr euch Satzungen der Welt auferlegen, als wenn ihr noch in der Welt lebt? Das passt doch gar nicht zusammen. Das kann doch gar nicht sein. Also, er spricht reale Probleme an, nicht ein, naja, vielleicht könnte es ja auch mal Probleme geben, wenn ihr damit konfrontiert seid. Es scheinen vorhandene Probleme zu sein. Und er benennt hier letztlich drei Kategorien von Irrlehre. Das macht er sehr deutlich. Es geht hier nicht einfach nur um ein wenig Verwirrung, nicht um ein bisschen Akzentverschiebung. Und ihr Lieben, wir fallen ganz schnell darauf herein, dass wenn wir uns mit falscher Lehre auseinandersetzen, sagen, naja, das ist ja so ein bisschen auch Geschmacksfrage und jetzt müssen wir ja nicht so um die Kleinigkeiten uns hier streiten. Und es geht um viel mehr. Es geht um viel, viel mehr. Und der große Tenor, den Paulus hier mitgibt, ist, es geht um eure Freiheit. Ihr habt eure Freiheit, aber wenn ihr euch einreden lasst, dass ihr Sklaven wieder seid und ihr lebt wie Sklaven, was ist denn dann mit der Freiheit? Und was ist denn dann mit dem, der euch diese Freiheit gibt? Ihr lebt so, wie ihr gar nicht mehr leben braucht und damit sagt ihr etwas über den aus, der euch befreit hat. Über den Herrn selber. Also es geht hier nicht einfach nur um ein paar kleine Details, um ein paar Schrullen, um ein paar Macken. Paulus macht das sehr deutlich. Es geht hier um Irrlehre. Und Irrlehre ist sehr ernst zu nehmen. Wir sollen ganz klar auf Distanz gehen zu Irrlehrern. Und auch das gehört zur Geschichte der BEG. Nicht nur, dass wir das tun, sondern dass wir auch viel Prügel dafür bekommen. Irrlehrer, das macht die Bibel auch deutlich, Irrlehrer selbst sind keine Christen. Irrlehrer sind keine Christen. Es gibt Leute, die der Irrlehre anhängen, die selbst keine Irrlehrer sind, aber die selbst verführt sind und so etwas mitpropagieren, etwas mitleben, etwas mit umsetzen. Das ist etwas anderes, das können Geschwister sein. Aber die Irrlehrer selbst, also die an vorderster Front stehen, egal wie oft sie Jesus sagen, egal ob sie mit einer Bibel herumwedeln oder auch daraus vorlesen, es sind keine Christen. Wir kennen diesen Ausspruch, wer war der erste Theologe? Es war Satan. Er hat immer Bibelworte gebraucht. Aber er ist kein Bruder, richtig. Und so ist das mit den Irrlehrern auch. Satan freut sich über die Irrlehrer. Satan unterstützt die Irrlehrer. Und wir dürfen davon ausgehen, er lenkt sie auch in weiten Teilen. Also, damit haben wir es hier zu tun. Und es sind drei große Strömungen. Die erste Strömung finden wir in den Versen 16 und 17. Lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Also, es werden hier Geschwister verurteilt, weil sie bestimmte Verhaltensregeln nicht einhalten. Sie werden gerichtet, also zu Recht verurteilt, scheinbar. Scheinbar zu Recht verurteilt. Die Beispiele, die Paulus hier anführt, Speise, Trank, Feiertage, Neumondfeste, Sabbate. Und er fasst in Vers 17 zusammen, das alles ist doch nur ein Schatten der Dinge, die kommen sollen, wovon Christus aber das Wesen hat. Er sagt, das waren Vorausschattungen auf Christus hin. Die haben jetzt aber keine Bedeutung mehr, weil der Echte ist doch da. Das ist, als wenn wir auf ein Foto gucken unseres Ehepartners und die ganze Zeit beeindruckt das Foto angucken, aber er sitzt uns gegenüber und sagt, hallo, ich bin da, was machst du da? Kannst du mal mit mir reden? Nein, ich muss Foto gucken. Das sagt er, das ist doch totaler Quatsch. Das ist totaler Quatsch, dass ihr euch sowas noch einreden lasst. Das war wichtig und richtig zu einer bestimmten Zeit, ja. Aber es hat jetzt keine Bedeutung mehr, weil das, worauf das Ganze hinweist, worauf das Ganze vorbereitet, das ist jetzt erfüllt, das ist wirklich da. Das ist wie das Kind, was am 3. Januar noch vor dem Adventskalender sitzt. Das hat sich erledigt. Brauchst du nicht mehr. Kann in den Müll. Der ist doch leer. Da ist doch nichts mehr drin. Weihnachten war doch schon längst. Doch was den Geschwistern dort passiert, das ist wirklich, wirklich dramatisch. Es sind zwei kurze Verse. Die erfassen nicht die Dramatik, denn es ist nur der Aufruf, lasst euch dann nicht ins Boxhorn jagen. Lasst euch dort nicht durcheinander bringen. Lasst euch deswegen nicht richten. Es ist ganz kurz und pragmatisch an dieser Stelle. Und das ist auch das Wichtigste. Aber wir verstehen erst, welche Bedeutung es hat, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, was dahinter steht. Was wird den Geschwistern nämlich gesagt? Du bist doch gar kein richtiger Christ. Ey, was bist du denn für ein Christ? Ey, du hältst den Sabbat nicht ein. Du hältst den Sabbat überhaupt gar nicht ein. Was bist du für eine Christin? Du arbeitest am Sonntag. Sonntag ist doch der Sabbat für die Christen, oder? Da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir den Inhalt der Bibel kennen. Ne? Sonst glauben wir sowas. Jetzt gerade wieder mit lieben Geschwistern die Diskussion, ob der Sonntag nicht der neue Sabbat ist und der Feiertag, den wir heiligen müssen, wo wir nichts arbeiten dürfen. Nein, ist er nicht. Es gibt keinen neuen Sabbat. Ja, wir sollen einen Tag in der Woche ruhen. Das empfiehlt uns Gott doch sehr. Aber nein, es gibt keinen neuen Sabbat. Aber was bist du denn für ein Christ? Du heiligst nicht den Sonntag. Was bist du für ein Christ? Du isst Blutwurst. Blutwurst ist doch verboten für einen Christen, oder? Und dann sagen wir an der Stelle, naja gut, wer nimmt das denn ernst? Hey, Moment, aus unserem Stand, aus dem wir jetzt grinsen können darüber, ja, da fällt das nicht besonders schwer. Und wenn es nur um die olle Blutwurst geht, gut, da kann der eine oder andere vielleicht auch ganz entspannt drauf verzichten. Ihr Lieben, wir sind auch in Bielefeld mit vielen Geschwistern zusammengefügt, die die Freiheit von dieser Gesetzlichkeit, darum geht es ja nämlich, frei von der Gesetzlichkeit, die Freiheit von der Gesetzlichkeit über Jahre oder über Jahrzehnte nicht gekannt haben. Und das ist überhaupt nicht witzig. Es ist manchmal skurril, wenn man die einzelnen Geschichten hört. Es ist skurril, wenn man von Geschwistern hört, dass sie ihre Gemeindeleiter bitten mussten, ob sie bitte in den Urlaub fahren dürfen, ob die das genehmigen. Es ist skurril, wenn man hört, dass Menschen wirklich in Depressionen verfallen, weil ihnen jahrelang eingetrichtert wird, eine Christin, die keinen Rock trägt, ist keine Christin, die ist abgefallen. Die kommt nicht in den Himmel. Wir können nur erahnen, was für eine Not dahinter steht, wenn wir es nicht selber mitgemacht haben. Und Gott sei Dank, wenn wir das nicht selber mitmachen mussten. Du bist aber kein richtiger Christ. Du hast Bier getrunken. Ja, klar. Jetzt, wo wir stehen, kann ich da auch drüber lächeln. Aber andererseits, wenn wir erfahren, wie die Realität da drin ist, in dieser Gesetzlichkeit gefangen zu sein und gerichtet zu werden. Ja, natürlich reicht Jesus, aber du hast dich von Jesus verabschiedet. Kein Rock und dein Mann trinkt Bier. Du hast die falsche Haartracht. Du hast die falschen Schuhe. Dein Rock ist zwar lang genug, aber er ist hochmütig. Das ist nämlich zu lang. Alles echte Beispiele. Wegen Speise oder Trank haben wir gehört. Es ist unzüchtig, wenn du eine Bratwurst isst oder ein Brötchen oder eine Banane. Und fragen Sie mich nicht, warum. Den Gedanken möchte ich nicht wirklich nachgehen. Es gibt dort scheinbar wirklich Menschen, die zusammensitzen und überlegen, was ist unzüchtiges Essen? Und wer das mitmacht, wer trotzdem unzüchtiges Essen isst, ist unzüchtig und kein richtiger Christ. Ihr Lieben, das ist Sklaverei. Von Menschen gemachte Sklaverei. Und zwar für Menschen, die befreit sind. Die von ihrem Herrn in vielen Fällen schon längst gerettet sind. Wie viele Menschen sitzen eben in solchen Strukturen und lassen sich solche Lügen einreden? Wir sehen in solchen Konstellationen, und in diesem Sinn ist auch die Ermahnung des Paulus zu sehen, in diesen Konstellationen, wo sowas praktiziert wird, wird das Bibelwissen extrem klein gehalten. Es ist nicht erwünscht, dass das Gemeindeglied oder der Gemeindebesucher selbstständig mit der Bibel umgehen kann, Fragen beantwortet kriegen kann, allgemeingültig. Warum-Fragen gelten als rebellisch oft. Weil es soll das geglaubt werden, was der Prediger, der Gemeindeleiter sagt, und alle anderen halten bitte die Klappe. Und warum fragt, der zweifelt. Und einen Prediger hinterfragt man sowieso nicht. Das ist eine riesengroße Not. Und wir sehen, das ist nicht nur ein Problem in Kolosse im ersten Jahrhundert. Das ist ein Problem im Jahr 2018. In, ich würde sagen, doch durchaus großen Teilen der bibeltreuen Bewegung. Weil was wird denn letztlich hiermit gesagt? Es wird gesagt, Jesus reicht nicht. Das würde wahrscheinlich keiner der Vertreter dieser Lehren so unterschreiben. Jesus reicht nicht. Natürlich reicht Jesus. Aber ganz praktisch sagen sie eben, Jesus reicht nicht. Jesus reicht nicht, weil was braucht es denn jetzt noch? Dass du immer schön richtig handelst. Ja, die Bibel macht auch klar, Glauben ohne Werke ist kein echter Glaube. Wenn du gläubig bist, dann sollst du auch geistlich handeln. Und dann willst du auch geistlich handeln und dann wirst du auch geistlich handeln. Das bedeutet aber nicht, sich den Erwartungen von Menschen zu unterwerfen. Das eben nicht. Das gehört zu der christlichen Freiheit, dass ich frei bin, immer mehr von mir selbst, immer mehr von der Sklaverei der Sünde und immer mehr von der Menschenfurcht. Ich erkenne, dass ich eben nicht dafür lebe, anderen unbedingt geistlich zu gefallen, außer meinem Herrn. Und die Bibel selbst, wenn wir sie immer weiter entdecken dürfen, der Glaube selbst, die Wahrheit Gottes, das zwischen diesen Buchdeckeln zusammengefasst ist, die Wahrheit Gottes, die macht frei von dieser Gesetzlichkeit. Und das können wir auch in jedem einzelnen Fall beobachten. Was ist der Schlüssel, der solche Fesseln öffnet, dass ich nicht mehr in diesem Gedankenkarussell gefangen bin? Ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr tun, ich muss mich noch mehr anpassen dieser Gemeinde. Ich muss noch mehr. Was ist der Schlüssel, der dort rausführt? Jesus genügt. Jesus genügt. Wenn du dich auf ihn verlässt, kommst du in den Himmel. Wenn du sein stellvertretendes Opfer annimmst, hast du alles, was du brauchst. Und Paulus führt das in den Versen vor unserem Predigttext auch nochmal so aus. Er sagt ab Vers 9, denn in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt. Immer wieder diese Beziehung. Jesus reicht und er hat euch mitgenommen. Vers 13. Er hat auch euch, als ihr tot wart in Übertretung und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. die Durchsatzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das ist sozusagen nochmal das Vorwort zu dem Text hier. Und dann Vers 15, das ist der Brückenkopf, das ist das Verbindungselement, Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Durch Christus ist das alles erledigt, dass du verklagt wirst. Wer ist der große Verkläger? Es ist Satan selbst. Satan selbst ist der Verkläger. Und er hat Freude daran, wenn er schon einen Christ nicht ganz zu fassen kriegt. Da hat er keine Chance. Er kriegt ihn nie ganz zu fassen. Aber dann möchte er, dass der so eingeschränkt und behindert wie nur möglich ist. Und zwar nicht geistlich behindert, sondern geistlich behindert möglichst. Und das ist das, was hiermit gemacht wird. Durch eine Gesetzlichkeit werden befreite Christen geistlich behindert gemacht. Aber Paulus sagt, ihr seid frei, vergesst das nicht. Lasst euch nicht bequatschen, lasst euch nicht durcheinander bringen. Ihr seid frei. Wir sind frei. Niemand kann uns mehr verklagen. Und nein, egal ob Speise oder Trank, ob Feiertage, Neumondfeste, Sabbate, das müssen wir nicht einhalten. Und das verklagt uns auch nicht, dass wir es nicht tun. Paulus schreibt in Römer 14, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und er warnt zugleich in 1. Korinther 8, nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott. Und wir sind nicht besser, wenn wir essen, wir sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Sei frei davon. Es geht nicht nur um Speisevorschriften, wir haben gehört Kleidervorschriften. Geradezu irre Verhaltensnormen, die das ganze Leben durchziehen sollen. Und das meist gekoppelt mit einem System, dass jedes Gemeindemitglied möglichst jeden Tag seine ganze Freizeit nur in dem Gemeindeuniversum verbringt, optimal kontrolliert werden kann. Das ist Sklaverei. Das hat mit dem christlichen Glauben nichts mehr zu tun. Das ist eine ganz schreckliche, teuflische Karikatur. Und wir freuen uns immer wieder, wo wir auf Geschwister treffen oder auch Geschwister dazustoßen und davon berichten, die in dieser Sklaverei einen Großteil ihres Lebens verbracht haben. Und jetzt sagen, jetzt bin ich erst frei. Und manchmal habe ich es noch irgendwie im Hinterkopf, wo dann Schwestern berichten, dann werde ich von Person XY gesehen und treffe die auf der Straße und ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich eine Hose anhabe. Und hinterher denke ich mir, was für ein Quatsch, was für ein totaler Quatsch. Oder ein Bruder wird gesehen, wie er nicht die Kleidernormen erfüllt, wie er etwas Falsches trinkt oder. Wie er laut lacht, ein Christ lacht doch nicht. Und dann schämt er sich einen Moment und wird unsicher und sagt, ja, wow, das ist noch von früher, das ist einfach noch so drinne. Ich habe noch so diese Angst, wer beobachtet mich? Und wie werde ich jetzt verurteilt? Bin ich jetzt abgefallen? Werde ich ausgeschlossen? Muss ich mich vor die Gemeinde stellen und mich vor 500 Leuten entschuldigen, um Entschuldigung bitten? Ich habe was Falsches gegessen, Entschuldigung. Ich habe heute die falschen Klamotten aus dem Kleiderschrank geholt, Entschuldigung. Es wäre witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Aber Paulus sagt, macht das nicht mit. Das hält euch fest und ihr macht nichts anderes mehr. Und ihr kreist um wen? Wie vorher kreist ihr nur noch um euch selber. Da freut sich Satan. Versklavt von euch selber und von der Menschenfurcht, lebt ihr fast wie vorher. Das ist das Beste, was Satan erreichen kann. Ja, das ist der erste Punkt, den wir uns jetzt auch am fühligsten angucken mussten. Der zweite Punkt ist, nach frei von der Gesetzlichkeit, frei vom Mystizismus. Und ich denke, diese ersten beiden Punkte sind die, mit denen wir heute auch am allermeisten zu tun haben. Auf jeden Fall im christlichen Umfeld. Da sagt er, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Also ich sagte ihm schon, lasst nicht zu, dass euch jemand in diesem Wettkampf versucht zu disqualifizieren. So unter dem Motto, du darfst ja nicht mehr weiter mitlaufen. Indem ihr sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die ihr nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Also nochmal, er sagt, lasst euch nicht disqualifizieren. Wodurch? Durch Leute, die sich in Demut und Verehrung von Engeln gefallen und sich in Sachen einlassen, die sie nicht gesehen haben, wobei sie aufgeblasen sind ohne Grund von fleischlicher Gesinnung. Hier geht es um das: Ich habe mehr. Ich habe mehr. Ja, Jesus, genau, natürlich geht es um Jesus. Das würde sicher auch jeder der hier beschriebenen so sagen, zumindest in heutiger Zeit. Ja, Jesus, natürlich. Aber ich habe mehr Jesus-Erfahrung. Es ist richtig gut, die Bibel zu lesen, auf jeden Fall. Wir hatten gestern erst so ein Gespräch. Ja, es ist gut, die Bibel zu haben. Und wenn du bekehrt bist, dann bist du schon ein Christ. Dann fragte ich, ja, es war ein Pastor einer charismatischen Gemeinde. Und dann meine ich, ja, und wenn ich nicht die Charismen habe, was ist dann? Bin ich dann kein Christ? Ja, bist du schon Christ, aber bist du ein ziemlich armer Christ. Dann fehlt dir aber schon ganz schön was. Das wäre schon schade. Also er sagt nicht, naja, du bist dann ungläubig. Das ist nicht die klassische Pfingstlerposition. Aber wir haben mehr. Wir haben mehr. Du hast von Jesus gelesen, das ist gut. Du glaubst an Jesus, das ist ziemlich gut. Ich habe ihn gespürt. Nicht nur einmal, ich spüre Jesus. Du liest die Offenbarung Gottes, das ist eine sehr gute Sache. Ich habe neue Offenbarungen. Ja, vielleicht könntest du es auch haben, aber vielleicht glaubst du auch nicht genug und hast das deshalb nicht. Vielleicht bist du so auf Verstand konditioniert. Vielleicht bist du so stocksteif und lässt keinen Raum für den Heiligen Geist und so. Ja, okay. Aber ich erlebe Jesus. Jesus spricht sogar durch mich. Also nicht nur, wenn ich die Schrift hier auslege oder so, das ist gar nicht nötig. Ich habe Visionen. Und ihr Lieben, zum einen können wir natürlich schmunzeln, zum anderen, wenn wir da drin stecken. Und ich weiß, einige, auch derjenigen, die hier sitzen, haben das miterlebt. Es ist genauso Sklaverei. Ja, Jesus, okay, aber mehr, du brauchst mehr. Du brauchst Träume und Visionen, du brauchst besondere Erlebnisse. Du brauchst ein Upgrade, Upgrade-Christentum. Besondere Erfahrung. Was ist aber mit mir? Ich habe gar keine besonderen Erfahrungen. Bin ich ein Christ zweiter Klasse? Was bedeutet das für mich? Ja, streb danach, komm zu den Ringstunden, bis du richtigen Heiligen Geist kriegst. Komm zu den Ringstunden, du lernst das noch mit der Zungenrede. Da musst du noch einen draufsetzen. Du willst doch nicht stehen bleiben. Du sollst doch geistlich wachsen. Oder? Ja, ich will geistlich wachsen, ja, natürlich. Dann mach dich mal frei. Dann gib dem Geist mal richtig Raum. Dann schalt mal den Kopf aus. Dann lass dich mal fallen. Dann mach mal die Übung mit. Ihr Lieben, ich habe das am eigenen Leib erlebt, als ich noch ziemlich jung im Glauben war, ein paar Monate nach der Bekehrung, wurde ich eingeladen von einem der Ältesten meiner damaligen Gemeinde. Und wir sprachen über verschiedene Themen und seine Frau, die auch in einem geistlichen Amt steht, sagte, ja, weißt du hast einfach noch Bindungen aus deinem alten Leben. Ich so, wie? Wo habe ich die denn? Ja, das ist so eine geistliche Sache. Das kann man jetzt nicht so in Worte fassen. Ich so, okay. Ich wollte jetzt auch nicht vorschnell darauf reagieren. Und dann, ja, wie meinst du das? Ja, also, du brauchst noch so eine gewisse Umkehr. Ich so, aber bin ich nicht bekehrt? Doch. Ich dachte, dann ist das geregelt. Dann ist doch alles Wichtige geklärt, dachte ich. Nee, also du brauchst einfach noch auch innere Heilung. Mit dem Begriff konnte ich nichts anfangen, aber dann wirst du auch wachsen im Glauben. Dann wird es wirklich vorangehen. Dann wirst du Sachen verstehen und dann kannst du auch hier in der Gemeinde, können wir dich auch einbinden. Jetzt geht das noch nicht, wir müssen erst deine alten Bindungen kappen. Es war wirklich Bewahrung Gottes, dass ich gesagt habe, du, ich habe da keine Ahnung von. Es ist mir irgendwie gerade nicht so ganz geheuer, aber wenn du recht hast, ich mache mich da mal schlau. Zeig mir mal, wo das in der Bibel steht. Und ich frage mal einfach so ein paar Leute, ich habe so ein paar Prediger, die ich höre, ich rufe da einfach mal wen an und dann erzählte ich so ein paar. Und dann meinte, ja, gut, wir sind ja trotzdem Geschwister, schönen Tag noch, wir müssen dann auch mal langsam schlafen gehen. Damit war das Ganze erledigt. Das war ziemlich harmlos. Die Drucksituation war nur ein paar Minuten, das war geradezu lächerlich. Aber ich weiß von so manchen Geschwistern, die eben in solchen geistlichen Zirkeln aufgewachsen sind oder zum Glauben gekommen sind oder wie auch immer dort gelandet sind und denen gesagt wird, ja, du brauchst doch aber mehr, du brauchst doch mehr Erfahrung. Hast du schon mal mit Engeln gesprochen? Nein, nein, das ist überhaupt nichts Esoterisches, mit Engeln reden, pass auf. Das sind ja Boten Gottes. Das ist so ähnlich wie Bibellesen. Hast du schon mal mit Engeln gesprochen? Hier, mit Engeln. Eine Verehrung von Engeln. Das ist eine Frage von Demut. Ich würde nicht Gott direkt ansprechen. Weißt du, wie mächtig und groß Gott ist? Da habe ich Ehrfurcht vor. Deshalb bete ich zu Engeln. Oder zu Maria. Sollst du auch mal probieren. Es ist ganz gut, so einen Mittler dazwischen zu haben. Und dann wirst du auch so ein richtiger Christ. Also du warst natürlich schon vorher ein Christ. Ja, das hatten wir ja schon. Aber dann wirst du ein erwachsener Christ. Dann geht's ab in deinem Leben. Dann hast du das Feuer des Heiligen Geistes. Dann bringt es was, wenn du auf die Straße gehst und missionierst. Dann kannst du vielleicht auch Kranke heilen. Was bist du für ein Zeugnis dann? Hm? Was bist du aber jetzt für ein Zeugnis? Keine Geisteskräfte, keine Heilungswunder. Du redest nicht in Zungen, du hast keine Träume. Bisschen Bibel lesen, ein paar Lieder singen, das war's. Sollte so ein Glaubensleben aussehen, du sollst doch lebendig sein, lebendiger Stein. Ja? Aber Paulus sagt, ihr seid frei davon. Ihr seid frei davon. Und die, die euch das erzählen, die meinen, es wäre demütig, die Engel anzurufen, die meinen, es wäre demütig, ihre besonderen Erfahrungen hervorzuheben, die halten nicht fest an Christus. Die sind nicht mit ihm verbunden. Er hält alles zusammen. Er schenkt Wachstum. Aber die sind mit ihm nicht verbunden. Die sind in ihm nicht verankert. Aber ihr seid frei davon, von dem Meer, von der besonderen Erfahrung. Ihr seid frei von dem Mittler. Ihr seid frei von der Sonderausgabe. Das braucht ihr nicht. Ihr habt keinen Mangel. Euer Mangel ist nur wahrgenommen, ist nur eingeredet. Und wieder, wie kann das passieren? Durch einen tatsächlichen Mangel an Bibelfestigkeit. Weil Geschwister nicht herangeführt sind daran, die Bibel im Zusammenhang zu studieren und auszulegen. Weil sie dann gewöhnt sind, nur einzelne Textstellen, wenn überhaupt, einzulegen, ihre Gedanken einzulegen, beziehungsweise die des Predigers. Was mir zu diesem Text auch einfällt und was ich dazu erlebt habe, das ist keine Predigt, davon wächst auch niemand. Das ist nur Gerede. So hält man sich geistliche Babys mit so einer Kultur. Und dann falle ich auch auf den Mystizismus herein. Und ein dritter Punkt, vor dem Paulus warnt, weil er sagt, ihr seid frei von der Gesetzlichkeit, von dieser Sklaverei, ihr seid frei von diesem Mystizismus, von den Supererfahrungen, ihr seid frei davon und ihr seid frei von dem Asketentum. Vers 20, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzung auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebet? Warum? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dieses nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Die Lüge des heiligen Verzichts. Ja, wir kennen Fasten als etwas geistlich Richtiges. Das gibt es. Ich kann geistlich richtig fasten. Das ist hiermit nicht gemeint. Ich kann auch aus bestimmten Gründen auf Dinge verzichten, die nicht explizit verboten sind. Ich kann auf den Gebrauch von Alkohol verzichten, weil ich mich in einem Umfeld bewege, wo das ein Anstoß wäre. Und ich kann dann aus freien Stücken darauf verzichten, um kein Anstoß zu sein. Das ist eine gute Sache. Aber das ist hiermit nicht gemeint, sondern nicht nur die Heiligung, sondern die Rettung dadurch, dass ich auf Dinge verzichte. Und zwar auf absolut weltliche Dinge. Rühr das nicht an, koste jenes, betaste dieses nicht. Und Paulus macht nochmal deutlich, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Das sind alles nur Dinge, die entweder gegessen werden und die sind dann weg, mehr oder weniger, werden nicht nochmal gebraucht. Oder es sind Dinge, die sich abnutzen. Das ist alles nichts mit Ewigkeitswert. Das sind alles körperliche Übungen, ja, das ist wahr. Aber sie haben mir keinen geistlichen Nutzen. Warum? Hey, weil Jesus reicht. Der reicht aus. Du brauchst nicht Jesus plus Askese. Jesus und, das ist die große Lüge. Und es ist eine menschliche Angstmacherei. Du verunreinigst dich geistlich, wenn du das und das berührst. Das ist die Lehre. Du verunreinigst dich geistlich, wenn du das isst. Ich hatte eben das Beispiel mit der Blutwurst und das war kein fiktives Beispiel. Du verunreinigst dich geistlich, wenn du bestimmten Dingen nahe kommst. Und das stimmt einfach nicht. Und was hier mitschwingt, ist noch viel dramatischer. Nicht nur die Verunreinigung, sondern durch das, was du isst oder anfasst, wirst du von Gott getrennt. Das ist die Stoßrichtung, in die es hier geht. Und er sagt, das ist überhaupt nicht so, denn du bist frei. Du bist nicht abhängig davon, dass du dies oder jenes essen darfst oder nicht essen darfst. Das berühren oder nicht berühren darfst. Das ist nicht mehr zutreffend. Und ja, wie beeindruckend ist das, die Asketen zu sehen, die Tage und Wochen lang hungern, die sich selbst kasteien. Ja, das ist schon irgendwie beeindruckend, aber es ist eine Zirkusnummer. Es ist nur eine Zirkusnummer, wie der Fakir, der sich auf sein Nagelbrett setzt. Das ist auch faszinierend. Wie kriegt der das hin? Und ich könnte das nicht, aber ich muss das ja zum Glück auch nicht machen. Und das ist hier die Quintessenz. Ja, das ist beeindruckend, was die da alles machen. Mit ihren Bußübungen, mit ihrem Verzicht, mit sich einschließen in ihrem kleinen Kämmerchen, um nicht mit der Sünde der Welt konfrontiert zu sein. Ihren Speiseplan durchzudeklinieren. Abzumagern, das ist alles beeindruckend. Aber es ist eine Zirkusnummer und es hilft überhaupt nichts weiter, außer dass es faszinierend ist. Und er macht klar, das sind Menschenlehren. Das sind Menschenlehren, die haben geistlich keinen Bestand. Und er sagt, die haben einen Schein von Weisheit. Es wirkt so, als wenn das weise wäre, als wenn das auch besonders fromm wäre, als wenn das besonders heilig wäre. Guck mal, was die für einen Einsatz bringen. Guck mal, wie die sich hingeben, wie die sich opfern. Es hat einen Schein von Frömmigkeit und auch von Weisheit. Aber sie haben einen selbstgewählten Gottesdienst. Ein selbstgewählter Gottesdienst bedeutet, es ist nicht ein Gottesdienst, der Gott ehrt, sondern der Menschen gemacht ist, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Wie gesagt, letztlich eine Zirkusnummer. Und wem oder was dienen sie tatsächlich damit? Befriedigung des Fleisches. Das ist ein rein weltliches Ding. Das hilft überhaupt nicht weiter. Und es ist hier falsche Demut. Und die Kasteiung bringt nichts. Er sagt, seid frei davon. Lasst euch nicht einreden, dass ihr dieses Asketentum braucht. Lasst euch nicht einreden, dass wir ein neues Mönchstum brauchen. Auch wenn evangelikale Zeitungen einen Anselm Grün hypen. Das ist trotzdem überhaupt nicht wahr, denn du bist frei davon. Lass dich nicht durcheinander bringen, dass du die besondere mystische Erfahrung noch brauchst. Du bist frei. Christus hat alles getan. Du bist befreit, du bist errettet, du bist bewahrt und du wirst zum Ziel gebracht. Und was du isst und was du für abgehobene spirituelle Erfahrungen machst und wie du abmagerst und dich selbst kasteist, hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Und lass dich nicht neu versklaven, darum geht es. Sei frei in Christus, damit bist du auch gewonnen in Christus, ja. Denn du bist dann sein Knecht, aber als Knecht Christi bist du unendlich viel freier als ein Sklave deines Egoismus, als ein Sklave deiner Sünden, als ein Sklave der Menschenfurcht. Du bist unendlich frei. Denn früher hast du noch gezittert davor. Wann kriege ich auch endlich den Heiligen Geist? Wann werde ich ein vollständiger Christ? Gott, was mache ich falsch? Wann glaube ich endlich genug? Wie oft habe ich auf den Knien gesessen? Wie oft habe ich diese Übungen nachgemacht, die mir davor gemacht wurden? Wann endlich bin ich gut genug für dich? Wann bin ich endlich gut genug angepasst in dieser Truppe, die ja bestimmt, wer in den Himmel kommt oder nicht? Wann ist es endlich genug und wie ist es morgen? Wenn ich morgen einen schlechten Tag habe und ich habe irgendwas vergessen in dem Budenzauber, den ich hier abliefern muss, jedes Mal, wenn ich in die Gemeinde komme, bin ich dann noch gut genug, auch für den Herrn? Bin ich dann wirklich abgefallen? Bin ich dann wirklich verloren? Muss ich dann mich neu bekehren? Paulus sagt, hey, darauf kannst du zurückblicken. Das war früher. Und wenn noch einmal damit jemand ankommt, kannst du sagen, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin frei. Ich habe keine Ketten mehr an den Händen und auch nicht am Hals. Ich bin frei. Er sagt in den Versen 2 und 3, er sagt, Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wenn du Jesus hast, hast du diese Freiheit, aber vergiss es nicht. Und verstehe diese Freiheit immer besser. Der beste Kampf gegen Irrlehren geht ganz einfach. Wir bringen einander bei, wie wir mit der Bibel umgehen. Wir bringen einander bei, was Gottes Wort uns sagt. Diese Erkenntnisse. Was wäre, wenn du es früher gehört hättest? Hey, du bist frei. Diese ganze Sklaverei ist nur für Menschen, das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Ich hatte vor einigen Tagen ein Gespräch mit einer Schwester und es ging darum, dass sie sich aus ihrer bisherigen, sehr gesetzlichen Gemeinde, ganz im Sinne der ersten beiden Verse unseres Textes, abmeldet. Und sie meinte, ja, es dauert vielleicht noch, bis die mich freigeben. Ich meinte, du, die brauchen dich nicht freigeben, die können dich überhaupt gar nicht freigeben. Gemeinde ist eine freiwillige Veranstaltung. Du sagst, ihr Lieben, danke für die gemeinsame Zeit, ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du Wert drauf legst, dass du dort in Frieden gehst. Für uns hat es überhaupt gar keine Bedeutung, diese Art von im Frieden gehen, die dort gemeint ist. Und dann meinte sie, ja, ich will keinen Frieden mehr mit diesen Menschen haben, sondern ich will Frieden mit Gott haben. Das ist mir wichtig. Ich will nicht Frieden haben mit diesem System, das war damit gemeint, mit diesem System, aus dem ich jetzt herauskomme, sondern ich will Frieden mit Gott haben. Das ist das Entscheidende. Und das weiß die Schwester und das ist wichtig, dass wir das auch wissen. Dass ich Frieden mit Gott habe und nichts holt mich davon mehr weg. Und wenn ich neu versklavt werde, nur weil ich mich versklaven lasse, und es ist schön zu wissen, dass diese Freiheit Bestand hat, dass sie nicht von uns abhängt, dass diese Freiheit größer ist als alles Menschengebot, größer ist als aller Druck, der auf uns ausgeübt wird, größer als jeder Wettstreit, wer der bessere, richtigere Christ ist. Lass dich nicht verurteilen. Lass dich nicht verurteilen. Wenn wir in Christus leben, dann ist eine Furcht die wichtige Furcht, das ist die Gottesfurcht. Ich frage, was denkt Gott darüber? Und Gott fragt nicht, kann ein Christ so eine Frisur haben? Ich glaube nicht, dass ein Christ so eine Frisur haben kann. Kann ein Christ das und das? Wisst ihr was? Ein Christ kann alles Mögliche. Ein Christ sollte nicht alles. Da sind wir bei einem anderen wichtigen Thema, was wir nicht weiter jetzt verhandeln können. Ja, wenn ich zu Jesus gehöre, dann will ich bestimmte Dinge nicht mehr tun, weil ich ihm gefallen will, weil ich ihn fürchte, weil ich ihn ehren will. Das ist jetzt entscheidend. Und umso mehr ich darin wachse, umso mehr verblasst das Geschrei der Menschen, die mich Furcht lehren wollen, die mich festhalten wollen, die mich niederdrücken wollen, die mich einsperren wollen in ihr Religionssystem, was niemand rettet, sondern nur geistlich behindert. Wie schön, dass wir diese Freiheit haben, aber wir müssen uns immer wieder diese Freiheit auch bewusst machen. Das ist so wichtig. Und wir müssen in dieser Freiheit leben. Das sagt Paulus hier nämlich. Lebt in dieser Freiheit, gebt sie nicht ab. Macht euch das bewusst und verteidigt diese Freiheit. Und das ist auch ganz im Sinne der BEG, dass wir sagen, es ist wichtig, dass wir nicht uns versklaven lassen, weder von einem Zeitgeist, von irgendeiner politischen Korrektheit, aber auch nicht von irgendwelchen religiösen Systemen, egal welcher Couleur, egal ob scheinbar enge gesetzliche oder tatsächlich ebenso enge pseudoliberale Religionssysteme. BEG steht für diese christliche Freiheit, die unser Herr uns schenkt und für die er so einen unglaublich großen Preis gezahlt hat. Für unsere Rettung und Freiheit wurde der größte Preis gezahlt. Bitte lass uns auch ehrfurchtsvoll damit umgehen. Und jetzt können wir gerne mal zum Einstiegsbeispiel kommen. Warum gehe ich mit dieser Bibel nicht um, wie der Bruder es in der Sowjetunion getan hat? Weil das Äußere dieser Bibel keinen besonders großen Wert hat. Wie gehen wir mit unserem Auto um? Stellt euch vor, es ist ein Neuwagen. Wie oft wird der geputzt und gewienert und gepflegt und versichert? Wie gehen wir mit unserem neuen Haus um oder unserer neuen Einrichtung, unserem neuen Fußboden? Alles nur vergängliche Dinge, die bald nur noch Schrott sind, so leid es mir tut. Aber wie wertvoll ist diese Freiheit? Wie teuer wurde die erkauft? Welche große Bedeutung hat sie, diese Freiheit? Ihr Lieben, nochmal, wir verstehen das oft erst, wenn wir die Sklaverei erlebt haben. Und ich möchte euch empfehlen, kommt mit Geschwistern ins Gespräch, die es erlebt haben, weil wir dürfen danken, dass sie befreit wurden und wir dürfen über unsere Freiheit, die uns vielleicht noch gar nicht so bewusst geworden ist, so richtig jubeln und so richtig freuen und umso mehr für diese Freiheit einstehen und den versklavenden Lügen sagen, nein, euch kennen wir schon, nein, ihr könnt gehen, ihr Lehrer, ihr könnt gehen. Lasst mich beten. Herr Jesus, danke für diese Freiheit. Danke, dass du die Ketten gesprengt hast, dass wir nicht mehr in menschlichen Kategorien uns beweisen müssen, dass wir nicht mehr religiös uns irgendwo hocharbeiten müssen, Herr. Herr, du hast so einen hohen Preis bezahlt, dass wir frei sein dürfen. Und wir wollen jubeln darüber, über diese Freiheit. Wir wollen dankbar darüber sein. Wir wollen sie ehren, indem wir sie uns nicht wegnehmen lassen. Indem wir sie uns ganz bewusst machen, indem wir für Geschwister eintreten, die versklavt sind und ihnen aufzeigen, wenn du zu Jesus gehörst, bist du frei. Und das, was mit dir gemacht wird, dem solltest du dich nicht weiter beugen. Herr, setze uns zum Segen und lass uns Segen erfahren. Herr, lass uns solche Gefängniszellen aufbrechen. Danke, dass du völlig genügst, dass du alles getan hast, dass du völlig ausreichst und dass jedes Und, was nach deinem Namen kommt, nichts taugt. Danke, dass du völlig ausreichst. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.